Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, dem Podcast der Leipziger Scientists for Future. Heute mit Theresa Hanning und einem Buch. Hallo, Theresa.
Hallo, servus.
Bevor wir zum Buch kommen, erstmal kurz zu dir. Magst du kurz beschreiben, wer du bist, was du machst?
Ja, hi. Also ich bin Theresa Hanick. Ich bin Autorin für gesellschaftskritische Science Fiction. Ich schreibe also hauptsächlich Science Fiction, Dystopien, Utopie, habe eine Kolumne für die Taz, in der es immer um die Zukunft geht. Aber ich schreibe nicht nur Science Fiction, also es geht nicht nur um Roboter und KIs, sondern eben auch um Dinge, die mich beschäftigen, Geschichten von unserer Gesellschaft, von der Gegenwart, von der Zukunft, technischer Fortschritt, feministische Sachen und eben auch das Klima, immer wieder das Klima. Damit beschäftige ich mich. Ich bin gleichzeitig oder nebenbei ehrenamtlich als Stadträtin tätig. Und ja, jetzt in einer Woche, ich weiß gar nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber heute in einer Woche erscheint mein neuer Roman und da bin ich natürlich entsprechend begeistert und auch ein bisschen aufgeregt.
Der Roman heißt Parts per Million und magst du mal ganz kurz skizzieren, wie du überhaupt auf die Idee kamst und was es grundlegend auch geht, so dass Hörerinnen und Hörer überhaupt mal wissen, so ein bisschen.
Ja, also ich habe, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Der letzte Roman, den ich geschrieben habe, Pantopia, war eine Utopie. Und da habe ich relativ klar quasi gezeichnet, wie ich mir eine positive Zukunft für die Welt vorstellen könnte, wie man sehr viele Probleme, die wir gerade haben, quasi auf einen Streich löst, nämlich in der Weltrepublik Pantopia in so einem neuen System. Fand ich ganz toll, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Beim Schreiben habe ich auch sehr viel positives Feedback gekriegt. Aber wie das so ist, Literatur verändert die Welt. Naja, so ein bisschen vielleicht, aber nicht so schnell auf jeden Fall, wie es die AutorInnen gerne hätten. Und als dann die Jahre ins Land zogen, habe ich gemerkt, ja, leider, Pantopia gibt vielleicht denjenigen Hoffnung, die es lesen, aber es ist, die Welt bleibt halt trotzdem, wie sie ist. Klimawandel ist nach wie vor da, die Probleme, die wir als Gesellschaft haben, sind nach wie vor da. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt, ich kann jetzt nicht noch eine Utopie schreiben. Ich habe meine utopischen Gedanken aufgeschrieben. Das ist erstmal mein Beitrag zu dieser Diskussion. Jetzt schauen wir doch mal, wie die Realität wahrscheinlich sein wird, wenn die Politik so weiter in die Richtung driftet, wie sie jetzt driftet. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wie schaut das denn aus mit dem Klimaaktivismus? Denn in der Zeit, als Pantopia rauskam und gerade die Diskussion darüber anfing, hat gerade die letzte Generation angefangen, sich auf die Straße zu kleben. Es gab ja relativ schnell gleich Widerstand dagegen, auch aggressive Autofahrer in Bevölkerung, die sich dagegen echauffiert hat und quasi diejenigen, die halt protestiert haben, viel mehr verteufelt hat als eigentlich die Politik oder die Probleme, die wir haben. Und dann dachte ich mir, okay, wie wäre das denn, wie würde das denn weitergehen? Ich mag es immer gerne, Dinge ins Extrem weiterzudenken. Und so dachte ich mir eben auch, okay, was würde passieren, wenn der friedliche Klimaaktivismus, so wie er jetzt stattfindet, verhindert wird von der Politik? In welche Richtung wird das gehen und wie wird sich das quasi in Klimaterrorismus wandeln? Und das war der Take, den ich quasi genommen habe in dieser Geschichte. Wie wandelt sich friedlicher Klimaaktivismus zu Klimaterrorismus? Was passiert da? Wie schwer oder leicht ist das? Was sind die Umstände? Was macht das auch mit den Leuten und was macht das mit der Gesellschaft?
Wenn man sich das heute anschaut, ich meine, genau das ist doch das, was passiert. Es wird zwar gerne nett geredet und auf kommunaler Ebene passiert hier und da auch was, aber letztlich, wenn im großen Stil überhaupt was rausgerissen wird, ist es ja dann doch irgendwie eine Wirtschaft. Und naja, die sogenannten Klimakleber werden ja gerne weggesperrt und auch immer länger und länger. Sind wir da schon auf der Reise?
Ich befürchte, wir sind ganz klar auf dieser Reise. Ich habe extra auch noch ein Nachwort zu dem Buch geschrieben, weil mir das Thema sehr wichtig ist und ich wirklich glaube, dass es wichtig ist, dass wir darüber nachdenken, was da passiert. Es ist klar eine Warnung, dieses Buch, weil ich mir ziemlich sicher bin, was heißt sicher, ich befürchte das, dass es so oder so ähnlich kommen wird wie in meinem Buch, weil die Optionen den AktivistInnen oder halt den engagierten Menschen ausgehen. Also wenn du nur noch die Option hast, dich irgendwie verprügeln zu lassen oder zu resignieren oder die dritte Option irgendwann aufgeht, ja, dann mache ich halt, dann riskiere ich halt mehr. Naja, also so abwegig ist das nicht mehr. Und ich hätte halt gerne, dass möglichst viele Menschen, wie es so ist, ich schreibe engagierte Literatur, ich hoffe, dass Literatur die Welt verändert, ich hoffe, dass möglichst viele Leute dieses Buch lesen und es als Warnung verstehen und lesen und sagen, oh krass, okay, jetzt müssen wir vielleicht und motiviert werden, sagen wir es mal, doch schneller politisch was zu ändern, damit wir eben nicht in so eine Situation kommen.
Also gar nicht so gerichtet auf Aktivisti, die jetzt, sage ich mal, kurz vor der Gewalt stehen würden, dass die durch dein Buch nochmal nachdenken und es nicht tun, sondern jetzt
Das
mal.
auch. Also das können die natürlich auch tun. Ich meine, das ist ja so, den Aktivisten, die auf der Straße sitzen und sich das alles antun, denen muss ich nichts erzählen. Die haben da viel mehr erste Erlebnisse aus erster Hand. Also ich habe mit vielen gesprochen, ich habe bei vielen Aktionen dabei, ich habe mir das angeschaut, einige Sachen auch selber erlebt. Die haben den Alltag von denen, also da brauche ich nicht schlau daherreden. Die wissen genau, in welcher Situation sie stecken. Aber die Leute, die das von außen sehen, die jetzt auch vielleicht politische Entscheider sind, die sagen, ach, das sind nur Leute, die sich auf die Straße kleben oder das geht vorbei oder das ist halt, das macht ja gar nichts oder nicht, das macht ja gar nichts, sondern die jetzt als terroristische Vereinigung zu brandmarken, was ja die Münchner Staatsanwaltschaft gerade versucht, ist halt so schädlich für nicht nur für die Bewegung, sondern auch für das ganze Verständnis von Demokratie und wie wichtig es ist, protestieren zu können und auch zu dürfen. Also ich bin totale Demokratin. Ich finde das gut und richtig und wichtig. Und das ist auch ein offener Auslotungsprozess. Also auch ziviler Ungehorsam und ziviler Widerstand ist ein Auslotungsprozess. Was darf ich noch oder was darf ich gerade nicht mehr? Welches Risiko gehe ich aber trotzdem ein? Aber es ist trotzdem total wichtig, dass wir in der Demokratie, dass wir das halt gewaltlos machen. Aber wenn halt die Politik sich selbst so weit entfernt von dem, was eigentlich sie zulassen müsste und sollte und die Gerichte, dann wird es halt schwierig, sage ich. Und das ist ein Prozess, den ich sehr, der, den ich mit Furcht betrachte, weil ich eben, weil ich frage, was ist denn die Alternative? Wenn jetzt die letzte Generation auch noch verboten wird, wenn aller Klima, also in meinem Buch ist das so, da wird jegliche Form von Klimaprotest verboten. Gleichzeitig wird aber keine Politik gefahren, die das Klima schützt, sondern es geht so weiter, wie es jetzt ist. Also, was willst du denn dann machen? Willst du einfach in deiner Bude sitzen und schauen, wie die Welt untergeht? Machen ja viele. Aber es gibt eben manche Menschen, die das nicht machen wollen und die dann eben keine Alternativen mehr sehen.
Machen viele. Vor allem ist aber die Frage, wie lange noch? Du selbst hast ein Kind oder Kinder. Auch die Protagonistin in deinem Buch hat ein Kind. Jetzt mal so ganz hypothetisch die Frage gestellt. Wenn ich jetzt einen Knopf vor mir habe, auf dem, wenn ich den drücke, gewinne ich 10 Millionen Euro und dein Kind stirbt aber mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit bis 2050 und ich marschiere stramm auf dem Knopf zu und du siehst, den drücke ich. Was wirst du tun? Bleibst du gewaltfrei?
Ja, wahrscheinlich nicht. Das ist natürlich sowieso so eine Sache. Was ist Gewalt? Ab wann ist Gewalt gerechtfertigt? Das ist natürlich kein digitales System 0-1. Etwas ist gewaltlos, etwas ist gewalttätig, sondern das ist ein Prozess, das kommt auf die Umstände an. Auch die Bereitschaft von Menschen für Gewalt hängt total von den Gegebenheiten an. Spätestens stell dir vor, Deutschland wird angegriffen, allen Männern wird eine Waffe in die Hand gedrückt, dann wird sogar erwartet, dass die gewalttätig sind. Ne? Also es kommt auf den sozialen Kontext an. Und selbstverständlich, wenn du jetzt das Leben meines Kindes bedrohst, dann bin ich die Erste, die da alle Hebel in Bewegung setzt, um mein Kind zu retten. Das Problem ist ja eben, dass wir bei der Klimaproblematik so eine lange Kette der Verantwortlichkeiten haben, wo du quasi nicht sagst, der Starbucks-Becher ist jetzt wirklich ursächlich verantwortlich, dass mein Kind in 30 Jahren stirbt, ne? Sondern da sind so viele Zwischenschritte, dass das so alles verwässert. Und deshalb auch quasi der Adressat für Protest oder Aktivismus, da bleiben quasi nur noch so anonyme Gebilde. Also es bleibt die Politik und es bleiben die Unternehmen, die ja wiederum von Individuen geleitet werden, die meinen, ihre eigene Verantwortung sei total gering, deshalb sei es total ungerechtfertigt, sie jetzt irgendwie zu adressieren. Und das ist auch das Problem wiederum von aktivistischer, beziehungsweise nicht aktivistischer, sondern in meinem Buch terroristischer Gewalt, denn dort werden die Klimaterroristen gewalttätig gegen Einzelpersonen, die ihrer Meinung nach halt persönlich sehr viel Verantwortung tragen. Das ist natürlich aus einem demokratischen, individuellen Blick. Geht das nicht? Also es ist total schlimm, wenn sowas passiert. Und ich beschreibe ja auch, was das mit den ProtagonistInnen macht, denn das sind ja keine Psychopathen oder an sich Sadisten, die das toll finden. Wobei eine Figur findet das dann irgendwann schon toll. Sondern sie meinen ja, sie haben einen gerechten Kurs, aber trotzdem ist es natürlich ungerecht dem Individuum gegenüber. Also du siehst schon, es sind ziemlich große moralische Fragen, mit denen ich mich da beschäftige in meinen Büchern. Da ist es etwas schwierig, in so einem Podcast drüber zu sprechen. Deshalb brauche ich ja mein ganzes Buch, um die auseinander zu klabüstern. Genau, also wir folgen in dem Buch quasi dem Weg von Johanna, der Protagonistin, die eben genau diese ganzen Schritte macht, von nur einer Beobachterin in die aktivistische Szene hinein, das alles versteht, das alles nachempfindet und dann irgendwann selber auch meint, sie hat keine andere Alternative mehr und selber gewalttätig wird. Und Spoiler, ein bisschen kann ich ja spoilern, das tut ihr jetzt persönlich auch nicht besonders gut. Genau, aber um da mehr Details zu wissen, dafür müsst ihr dann schon selber das Buch lesen.
Genau, da wollen wir jetzt nicht zu sehr in Spoilern rübergehen. Was auch immer wieder auftaucht, ist die Corona-Zeit, die so ein bisschen dargestellt wird, auch als Genickbruch für die Klimaszene. Das ist ja auch was, was sich die Klimaszene selber gerne erzählt. Sicherlich war es ein Schaden. Wie weit hat denn Corona-Zeit auf dein Buch Einfluss genommen?
Oh, das ist eine gute Frage. Da war es ja eigentlich schon rum. Also ich habe das Buch geschrieben. Ich habe da, also es ist immer so, so ein Prozess, wie so ein Buch entsteht, ist eigentlich ungefähr 2, 2,5 Jahre. Erst kommt so die Idee, dann kommt die Recherche, dann kommt eine relativ kurze Schreibzeit. Diesmal waren es irgendwie nur 5 Monate. Dann noch mal ein halbes Jahr Korrekturphase und dann wartet man ein halbes Jahr, bis das Buch gedruckt wird. So, also geschrieben habe ich es quasi letztes Jahr im Sommer. Da war Corona ja schon echt durch. Pantopia war sehr von Corona geprägt. Aber ich finde, dass Corona so als, das merken wir, glaube ich, jetzt erst im Nachhinein, wie sehr diese, ja, doch 4 Jahre mittlerweile, ja, es ist immer noch ein bisschen, ich muss erstmal einen Satz zu Ende reden, meine Güte, wie sehr das so unser gesamte, das ist ein Bruch in unserer, in der Kontinuität unserer Gesellschaft. Und das ist krass, wie viel man davon schon verdrängt oder vergessen hat, wenn man sich jetzt überlegt, wie das war mit den Lockdowns oder dass man Leute nicht treffen durfte oder die 2G- und 3G-Regeln, wie jeder genau wusste. Und wenn man jetzt drüber nachdenkt, denkt man sich, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie genau waren das so? Also das sind so Dinge, die waren wahnsinnig wichtig, haben unser Leben wahnsinnig eingeschränkt und jetzt ist es schon wieder relativ, weiß ich nicht mehr. Aber es hat viel, glaube ich, zu Vereinzelung geführt, viel dazu geführt, dass gesellschaftliche Organisationen, Vereine, Klimabewegungen und sowas, dass die halt zerbröselt sind, weil dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, dieses sich selbst treffen, verloren gegangen ist. Und ich sehe das ja auch bei uns. Also wie gesagt, ich bin ja politisch engagiert, ich bin bei den Grünen. Wir sind jetzt gerade dabei, unseren Ortsverein wieder, Ortsverband neu aufzubauen, neu zu und aufzustellen. Der hat da auch total drunter gelitten. Da war überhaupt kein Support mehr da. Da war niemand mehr da in der Stadt. Es war so, als wären wir verschwunden. Und das ist krass, wie lange diese Nachwehen davon noch sind. Also ja, ich glaube schon, dass Corona da einen ganz großen Einfluss auf unsere Gesellschaft hat und auch nach wie vor, also hatte und nach wie vor hat. Ganz abgesehen von den ganzen Corona-Leugnern, die ja erstaunlicherweise, habe ich mir sagen lassen, auch hier bei uns in der Stadt immer noch montags um den Block laufen.
Genau, da wollte ich mich mal einhaken, weil die Situation Corona und Maßnahmen war für alle die gleiche. Also die AfD wurde gestärkt dadurch. Ist man da vielleicht einfach auch ein bisschen naiv und methodisch eingeschränkt, wenn andere das hinkriegen?
Also wir haben sicher, also ist das die Frage, wer ist wir? Meinst du jetzt die Klimabewegung oder die Grünen? So ein bisschen.
Bei den Grünen sage ich jetzt einfach nichts mehr, aber die
Okay.
Klimabewegung, ja klar.
Ich glaube, 2019 gab es da so einen magischen Moment, einen sehr wichtigen Moment. Das war also für mich zumindest gefühlt das, der Peak der Bewegung mit den weltweiten Klimastreiks und dann auch in Deutschland zumindest dieses Klimagesetz, was dann Murks war, aber egal, zumindest in diesem Augenblick hat sich so angefühlt. Und dann kam halt Corona und hat da erstmal einen kompletten Riegel davor geschoben. Und das Problem ist, meine ich, wir haben so eine maximale Katastrophenkapazität, die man so empfinden kann. Und wenn der vollgelaufen ist, der Katastrophenspeicher, dann ist alles andere wurscht. Und Corona hat diesen Katastrophenspeicher so übervoll gefüllt, dass den Leuten alles andere egal war. Also Corona war so wichtig, dass, ja, mein Gott, Klima, ja, ist in 10 Jahren beschäftigen wir uns dann mit der nächsten Katastrophe. Also ist mein Gefühl, vielleicht stimmt es auch nicht. Und so. Oder so, es ist so wie der Nachrichtenzyklus, wie so ein Krieg den anderen aus den Nachrichten verdrängt, ne? Das ist ja nicht so, als wäre irgendwie Ukraine-Krieg vorbei oder in Gaza wäre alles normal. Wir gucken halt jetzt andere Nachrichten, weil zwischendrin war Olympia und Fußball und dann geht das so, wird das so in den Hintergrund gedrängt. So, glaube ich, ist so ein bisschen die menschliche Psyche. Und als dann endlich Corona mehr oder weniger vorbei war, Klammer auf, vorbei ist es ja immer noch nicht. Ich hatte jetzt, kürzlich habe ich dir ja gesagt, die 6. Infektion hinter mir, die mich echt mitgenommen, die man mich am meisten mitgenommen hat von allen. Als es vorbei war, hat man gesagt, ja, jetzt versuch mal wieder zurück in die Normalität zu kommen. Und es hatte irgendwie keiner Bock, sich nochmal aufzuraffen und neu anzufangen. Man wollte einfach, dass alles normal geht und es sollten bitte möglichst die anderen Normalität herstellen. Aber sich selbst zu engagieren und sich selbst aufzuraffen. Ich sehe das bei ganz vielen Vereinen bei uns, bei ganz vielen zivilgesellschaftlichen Sachen, die früher ganz normal stattgefunden haben, die sind alle ausgedünnt. Sei es jetzt der Theaterverein, sei es der Faschingsverein, sei es der Sportverein, überall fehlen die Leute, die früher da waren. Und da kommt natürlich noch was dazu, diese ganze Social-Media-Geschichte. Ich glaube, die Macht von gerade TikTok wurde massiv unterschätzt. Ich habe es gerade angefangen, TikTok zu machen, kriege da so unfassbar viel Hate. Ich wusste, dass ich da Hate kriegen würde, aber das ist trotzdem, obwohl ich es wusste, erstaunt mich das Ausmaß und die Menge, muss ich sagen. Und das haben, sage ich mal, die etablierten Parteien irgendwie links liegen lassen. Und wenn du dir jetzt anschaust, wer da hauptsächlich Content verbreitet für die, was ist es, 12- bis 25-Jährigen und das seit Jahren quasi ohne Widerspruch, ohne Steuerung, ohne irgendwie eine Art von, hallo, wir sind auch noch da, dann ist es überhaupt kein Wunder, dass du jetzt halt massenweise auch junge Leute hast, die von diesem AfD-Sprech, AfD-Informationen so voll manipuliert werden. Es ist super gefährlich. Also das haben wir total verpasst. Und das war natürlich in Corona die Hauptinformationsquelle, also nicht nur TikTok jetzt, aber Social Media und Internet. Bist ja nicht mehr rausgegangen, hast dich mit den Leuten getroffen. Und aber gerade TikTok ist, glaube ich, für die jungen Leute der absolute Knaller. Also ist echt krass.
Ja, bei TikTok die jungen Leute, bei Twitter sind es die Journalisten, die da noch zuhauf rumrennen. Und man kennt ja diese Tendenz, Twitter zu verlassen, einfach aus Protest gegen Musk. Ich meine, ist nachvollziehbar der Gedanke, dass man das nicht unterstützen will. Aber letztlich lässt man ja die Journalisten dort alleine mit dem ganzen Hate Speech. Und
So, Twitter
ist
ist
das.
tot. Ich habe Twitter auch verlassen 2022. Ich hatte gehofft, dass es noch irgendwie, dass wir das überleben. Aber es wurde so unerträglich einfach. Es wurde so scheiße, das Ganze. Also Twitter war bis Oktober 22 der Ort, der auch für intellektuellen Austausch, für Journalisten, für Wissenschaftler. Also es war eine ganz, vor allem im Rückblick, eine sehr angenehme Community. Jedenfalls bei mir. Ich habe halt irgendwie es geschafft, mir da eine Bubble aufzubauen, die echt sehr angenehm und sehr schön war. Und hier Grün, Links, feministisch, Literatur, Science Fiction, war ganz großartig. Und das ist, ich bin dann noch ein Jahr drauf hängen geblieben, glaube ich. Ich muss mal gucken. Ich habe irgendwann gepostet, ich verlasse das jetzt. Und es wurde sukzessive immer schlimmer. Weil eben nur noch Hate reinkam und Unsinn und Bullshit. Und dann bin ich auch gegangen. Nicht so sehr aus Protest gegen Musk, auch am Ende, aber weil es gibt nichts mehr, was mich da, also die ganze Attraktivität, der ganze Charme, den Twitter hatte, der ist weg. Es gibt keinen Grund mehr da zu sein für mich. Aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt so ein bisschen heimatlos, weil die ganzen Leute, denen ich da gefolgt bin, die sind jetzt in alle Social-Media-Winde verstreut und nirgendwo finde ich die alle zusammen.
Deine Protagonistin, die kommt ja sehr, naiv würde ich es nicht sagen, aber doch sehr weit weg von der Klimaszene, startet sie und ja, macht dann einen doch sehr tiefen Dive rein. Bis hin zum Terrorismus. Klar, dass du so tief nicht getaucht bist, weil diesen Klimaterrorismus gibt es auch nicht, aber wie weit steckt denn da auch persönliche Erfahrung, persönliches Reinwachsen in so eine Szene drin?
Ja, es ist natürlich schon so, wenn man sich 2 Jahre mit einem Thema befasst und dann auch die ganze Recherche macht, Leute kennenlernt, dabei ist, da ist man schon sehr tief in dem Thema drin und erlebt auch eine ganze Menge. Und das macht so ein Buch ja auch sehr, also ein Autor, den man jetzt leider auch nicht mehr zitieren darf, hat da mal davon gesprochen, das geht um Wahrhaftigkeit in so einem Text. Things need not have happened to be true, in dem Sinne. Und am Anfang hatte ich mir, es war so ein bisschen die Frage, wie ich diese Geschichte erzähle und dachte mir, ja, das sind hauptsächlich junge Protagonistinnen, hauptsächlich Frauen. Eigentlich müssten die so um die 20 sein, müssten da so aktiv werden. Hab da so ein bisschen rumgeschrieben, hab so ein paar Kapitel geschrieben und irgendwie bin ich nicht so reingekommen in die Geschichte. Das war, weil ich mir dachte, ich bin jetzt 40, die sind halb so alt wie ich. Deren Lebensrealität kenne ich gar nicht und da müsste ich mich so viel in die Lebensrealität erstmal reinarbeiten, dann würde der Klimaaktivismus auf der Strecke bleiben. Das hat sich nicht richtig angefühlt. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass eigentlich, ich habe während meiner Recherchen immer Tagebuch geführt, dass ich gemerkt habe, diese Sachen, die ich erlebt habe, und zwar nicht unbedingt jetzt konkret XYZ habe ich erlebt, sondern die Gespräche drumherum, die Gefühle, die ich dabei hatte, die Erfahrung, die Gedanken dazu. Das ist eigentlich das, was ich viel interessanter finde als die Testkapitel, die ich geschrieben habe. Und dann war so ein bisschen klar für mich, okay, vielleicht muss ich das ganz anders aufziehen, dass ich eben eine Protagonistin nehme, die relativ nah bei mir ist, dass die eben diese Gefühle mittragen kann und auch diesen Wandel mittragen kann und nicht so sehr in dieser Generationenproblematik hängt. Und dann habe ich das eben geschrieben und das hat sich sehr gut angefühlt und da war relativ schnell klar, okay, so muss diese Geschichte laufen, dass es eben auch eine Autorin ist, die da auch recherchiert und dann natürlich ab einem bestimmten Punkt trennen sich natürlich die Ähnlichkeiten und irgendwann ist klar, okay, Johanna geht jetzt diesen Weg, den ich als Autorin nicht gehe, weil ich sitze jetzt hier und führe ein Interview mit dir und bastel nicht an irgendwelchen Bomben rum.
Es ist natürlich ein Extrem, was du da aufmachst, mit wie weit sie geht. Geh mal vielleicht ein paar Schritte zurück. Dieses Spannungsfeld zwischen, ich lebe mein Leben, weil es ist ja ein schönes Leben und ich tue ja jetzt nichts in dem Sinne Falsches. Und ich habe ein Kind und ich sehe, wie die Welt zugrunde geht und Krisenzeiten fordern einfach andere Maßnahmen. Also jetzt nicht bis hin zur Gewalt vielleicht, aber was auch immer. Wie steckst du da auch selbst in diesem Spannungsfeld drin?
Also ich muss sagen, dass die ganzen Recherchen zu dem Buch, die haben mich schon sehr traurig gemacht. Wenn man da lang genug recherchiert, ich meine, wem erzähle ich das, die ganzen wissenschaftlichen Fakten, das ist schon sehr schlimm alles. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, ich packe das nicht mehr, weil es einfach so trostlos ist. Muss das irgendwann auch wegschieben, verdrängen, weil ich es nicht aushalte. Weil wenn du da mit Leuten sprichst, die eben nicht so tief in der Recherche drin sind, die versuchen dann immer abzuwiegeln. Die versuchen immer zu sagen, ja, wird schon nicht so schlimm und ach ja, das kriegen wir schon hin und ach, der technische Fortschritt und so. Und du denkst jedes Mal, Mann, ihr habt es echt nicht begriffen, was das Problem ist. Und das macht mich wütend und das macht mich traurig. Und dann sehe ich auch so eine gewisse Ausweglosigkeit und war dann halt sehr, hab einfach gemerkt, dass ich das wieder verdrängen musste, um damit klarzukommen. Mittlerweile ist so ein bisschen mein Ansatz, dass ich ja nicht alleine diejenige Person bin, die jetzt die Welt retten muss und auch nicht kann und auch nicht soll und auch nicht wird. Und dass jeder von uns im Kleinen das tut, was er tun kann. Ich schreibe Bücher, ich bin im Stadtrat, ich engagiere mich ehrenamtlich. Ich versuche da die kleine, also als Autorin habe ich natürlich eine relativ große Reichweite. Das freut mich, dass ich da Themen anstoßen kann, dass ich Leute zum Nachdenken bringen kann. Und als Politikerin hier schaue ich halt, dass ich in meiner Kommune selber eine Politik unterstütze und vorantreibe, die tatsächlich klimaschützend ist. Einerseits würde ich gerne erwarten, dass viel mehr Leute viel mehr tun und sich engagieren. Andererseits glaube ich, ist es wichtig, dass die Leute, die schon engagiert sind im Klimaaktivismus und in der Politik jetzt ehrenamtlich, dass die nicht verzweifeln, dass man irgendwann sagt, es ist okay, was du machst. Die ganze Last der Welt liegt nicht nur auf deinen Schultern, sondern es sind mehrere Leute, die sich engagieren und zusammen können wir das schaffen. Also es ist eher so ein hoffnungsvoller Take, dass ich sage, zusammen können wir viel erreichen. Wir dürfen nicht aufgeben, aber wir müssen das zusammen weitermachen.
Naja gut, ich will jetzt nicht irgendwie zu sehr an der Hoffnung knabbern, aber wir sehen ja, dass es nicht reicht und wir sehen ja, dass Leute, die du gerade beschreibst, also auch mit der Selbstbeschreibung, die sich im Kleinen engagieren, einfach eine ganz klare Minderheit sind, allein schon in einem fortschrittlichen Land wie Deutschland und jetzt schauen wir mal weltweit. Ist das ein unlösbares Problem, dass wir quasi das nicht umsetzen können, was wir umsetzen müssen, ohne, wie es in deinem Buch eben passiert, zu radikal zu werden, allerdings natürlich auch nicht zu radikal werden dürften. Und dieses bin ich total bei dir zu sagen, ja, respektiere das eigene Leben und tu, was du kannst und mach dich nicht kaputt. Aber reichen, wo reicht das?
Das ist die Gretchenfrage. Das weiß ich nicht, ob das reicht. Vielleicht ist es, ich meine, vielleicht machen wir uns auch alle was vor und we are doomed. Kann ja auch sein, ne? Es wird alles so schnell so viel schlimmer werden, dass wir überhaupt es nicht mehr auf die Reihe kriegen. Kann sein. Okay. Aber dann sind wir, hört sich jetzt blöd an, dann haben wir es als Menschheit einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Dann werden auch du und ich daran nichts ändern. Dann
Ist
würde auch
das so? Denn wir
so,
haben ja
also.
langfristige Prozesse im Klimawandel. Das heißt, was wir
Ja.
heute tun, zeigt uns morgen, dass wir morgen doomed sind.
Ja, also ich wollte es nochmal so ein paar Fächer aufmachen, okay? We are doomed. Also alle sterben 2050. Zack, bumm. Dann haben wir es, die Wand, wir fahren komplett gegen die Wand. Ist unrealistisch. Also selbst im Worst Case wird ja die Menschheit überleben, die Zivilisation, wie wir sie jetzt haben, wird nicht überleben. Aber dann kannst du ja auch denken, okay, wir machen ein ganz großes Bild auf. In 2000 Jahren wird es wahrscheinlich wieder einigermaßen okay sein. Ne? Also so kann man sich so hinwegretten. Über so ganz absurde Vorstellungen. Niemand weiß, was sein wird. Es wird wahrscheinlich alles sehr viel schlimmer werden und ich habe einfach keinen Bock, die Hoffnung aufzugeben. Ich möchte gerne hoffen, dass wir, obwohl es die ganze Zeit schlechter wird, an jedem Punkt den Dreh kriegen können. An jedem Punkt die Erkenntnis sich in der Mehrheit durchsetzen kann, wir müssen doch uns ändern. Und es gibt so, ich finde, man kriegt da immer relativ viel Hoffnung, wenn du dir mit irgendwelchen, es gibt ja sehr viele Initiativen, die sich für kleine Lösungen einsetzen. Also irgendwie bessere Recyclinganlagen, bessere, wo war ich jetzt letztens bei einem Abbruch- und Recyclingunternehmen von Kies und Beton, die da irgendwelche Verbesserungen machen. Irgendwelche Plastikschredder-Leute, irgendwelche, die in neue Elektrofahrzeuge, neue Art von Windkraftanlagen, solche Sachen, ja. Das sind so kleine Veränderungen, die so im Kleinen brodeln, die nicht die große Aufmerksamkeit kriegen, die aber, wenn du es groß skalierst, großen Effekt haben können. Und ich möchte einfach nicht die Hoffnung aufgeben, dass wir trotz der großen Probleme, die wir haben, auf so einer Sideline, die keiner sieht, doch ständig auch Verbesserungen anstreben. Also ich sehe es zum Beispiel auch bei uns in der Stadtpolitik. Wir haben ziemlich rigorose Klimabestimmungen für unsere Stadt. Und der Witz ist, dass das ein Paket von lauter Anträgen ist, die in den letzten 5 Jahren so gestellt wurden, ja, lass mal hier begrünen, ja, lass mal hier Photovoltaik aufs Dach bauen, lass mal hier Dämmstoff benutzen, lass mal hier klimaneutral bauen. Und jeder einzelne dieser Anträge war total Pillepalle und da hat selbst die CSU mitgestimmt und gesagt, ja, passt schon. Jetzt haben wir eine Klimaschutzbeauftragte, die diese ganzen Pakete mal zusammengeschrieben hat und plötzlich siehst du, Fürstenfeldbruck hat ein krasses Klimaschutzprogramm, was gar keiner auf dem Schirm hatte, weil das alles so im Kleinen so gewurschtelt wurde. Und das steht so ein bisschen stellvertretend für diese Hoffnung, die ich habe, dass es eben nicht der einzelne politische Agent ist, die einzelne politische Gesetzgebung, die was ändert, sondern es ist ganz viele verschiedene Sachen und die sorgen am Ende dafür, dass wir trotzdem irgendwie die Kurve kriegen. Vielleicht ist das auch naiv, ja. Vielleicht ist das so. Weiß ich nicht. Ich erlebe gerade, dass es auf jeden Fall Grund zur Hoffnung gibt.
An wen richtest du dich jetzt, wenn du was bewegen willst? Also einerseits ist natürlich auch ein Roman ist Unterhaltungsliteratur, man kann lesen, kann sich unterhalten wissen, danach ist alles wie vorher. Wenn du jetzt aber sagst, du willst Personen erreichen, willst was in den Köpfen der Menschen ändern, auf wen zielst du da ab mit dem Roman und was wäre die wünschenswerte Veränderung?
Ja, also ich schreibe eigentlich nicht für eine bestimmte Zielgruppe. Ich schreibe halt für Leute wie mich irgendwie, die das Thema interessiert. Aber im Idealfall würden das natürlich Leute lesen, die sich bisher noch nicht so große Gedanken darüber gemacht haben, wie schlimm es wirklich ist, an was für einem Wendepunkt wir gerade stehen. Und dass auch einige, die politische Entscheidungsmacht haben, sich das durchlesen und sagen, okay, jetzt sollten wir vielleicht wirklich was tun. Also dass sie quasi durch die Art, also du brauchst wir müssen viele Geschichten erzählen, um viele unterschiedliche Leute zu erreichen. Und der eine liest vielleicht ein wissenschaftliches Paper, der andere liest lieber einen Roman. Und die einen erreiche ich so, die anderen erreiche ich so. Und selbst wenn im wissenschaftlichen Paper XYZ steht, berührt mich das vielleicht auf eine andere Art, als wenn ich in einem Roman einer Protagonistin folge, die diese Sachen erlebt. Deshalb finde ich es eben wichtig, dass wir viele verschiedene Arten des Erzählens haben und deshalb hoffe ich, dass es also auch politische Entscheider erreicht, die vielleicht die Fakten zwar schon kennen, aber eventuell noch nicht dieses emotional involvement mit hatten. Das wäre ein schönes Ziel, wenn man sagen könnte, dieser Roman motiviert die Leute dazu, besseren Klimaschutz zu betreiben, weil sie eben jetzt die Gefahr sehen, die im Hintergrund dreht, wenn wir nichts tun.
Wenn du dir eine Fortsetzung denken könntest, in welche Richtung könnte es weitergehen?
Eine Fortsetzung für den Roman. Naja, also der hat ja ein offenes Ende. Man könnte da eine ganze Serie draus machen. Aber da würde ich jetzt natürlich spoilern, weil also das, was am letzten, also du hast aber das letzte Kapitel gar nicht gelesen. Kann ich
Doch,
natürlich nicht
logisch.
verraten.
Ich
Ja, also das, was im letzten
weiß.
Kapitel passiert, ist ja eigentlich open für noch viel krassere Sachen, die dann passieren. So gesehen, da können wir jetzt nicht drüber sprechen. Nein, nein, nein. Leute, ihr müsst das Buch selber lesen.
Okay, ja, Theresa, das ist bestellbar. Wo, wann, wie kommt man ran? Liegt in den
Überall. Also das
Buchhandlungen.
Buch gibt es ab 25. September, überall, wo es Bücher gibt. Es gibt auch ein Hörbuch von Argon, überall, wo es Hörbücher gibt. Ja. Und dann, wenn ich noch Werbung machen darf, wenn das noch vor der Veranstaltung ist. Am 26. September gibt es eine große Buchpremiere im Literaturforum im Brechthaus in Berlin. Falls es da zu dem Zeitpunkt noch Karten gibt, kommt vorbei. Ich würde mich freuen.
Alles klar, dann danke ich dir herzlich fürs Gespräch.
Ich danke dir.